So, und damit das Ganze nicht ganz so trocken wird, habe ich natürlich eine Präsentation mitgebracht. Dazu aber noch eine kurze Präambel. Und zwar erstens, ich bin hier natürlich nur eine Aktivistin von vielen. Ich habe mit einigen Menschen in meinem Umfeld gesprochen und bringe so mehrere Meinungen mit aus erster und zweiter Hand. Aber am Ende sind natürlich auf jeden Fall einige subjektive Meinungen dabei, die ich auch versuche so zu deklarieren, damit sie sich ein Bild machen können. Aber die Bewegung ist sehr, sehr vielfältig. Und ja, bevor ich auch weitermache, ist es vielleicht auch wichtig zu wissen, denn es kann gut sein, dass manche von Ihnen das noch nicht wissen, dass es die letzte Generation so nicht mehr gibt. Ich habe die Anfrage für diesen Vortrag vor einigen Monaten bekommen. Da gab es die letzte Generation noch, aber inzwischen hat sie sich umbenannt und aufgeteilt. Darauf werde ich auch später noch eingehen. Aber aus diesem Grund werde ich von der letzten Generation in der Vergangenheitsform sprechen. Ich dachte mir nur, um Missverständnisse zu vermeiden und Verwirrung zu vermeiden, ist das vielleicht ganz praktisch, das zu wissen, dass es die letzte Generation so in der Form nicht mehr gibt und etwas Neues daraus entstanden ist. So, was ist der rote Faden? Worum soll es heute gehen? Ich spreche erstmal kurz über den Kontext der Klimakrise, damit wir alle ein gemeinsames Wissen haben, auf dem dieser Vortrag auch basieren kann. Dann tauche ich direkt schon ein in die letzte Generation. Was war die letzte Generation? Was war ihre Vision, ihre Strategie? Und was für eine Rolle hat auch die Gewaltfreiheit bei der letzten Generation und ihren Aktionen gespielt? Dann möchten wir natürlich darüber sprechen, wie reagiert wurde auf die letzte Generation selbst, auf ihre Aktion, aber auch spezifisch darauf, dass die letzte Generation in Wort und Tat immer konsequent gewaltfrei war. Und als nächstes möchte ich in einem Abschnitt darauf eingehen, wie die Beziehung zwischen der letzten Generation und der Kirche war. Ich kann mir vorstellen, dass das für viele hier besonders interessant sein wird. Und dann werde ich noch eine kleine Analyse vortragen, weshalb das Ganze so gekommen ist, dass die letzte Generation ein Ende gefunden hat. Und auch weshalb auf unsere Gewaltfreiheit und auf unsere Aktionen mit so viel Gewalt reagiert wurde. Am Ende folgt natürlich, können Sie sich vorstellen, könnt ihr euch vorstellen, ein kleiner Ausblick. Ja, aller, wie soll es jetzt weitergehen? Aber zuerst, was ist der Kontext? Ganz brutal gesprochen, ist der Kontext die Klimakrise oder auch der Klimakollaps, davon kann man inzwischen auch schon sprechen. Da manche von uns sich sicher mehr, manche weniger mit der Klimakrise beschäftigen, werde ich einfach nur kurz die ganz groben aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisse runterrattern, sage ich mal. Einfach damit wir alle so eine gemeinsame Basis haben und verstehen, in welchem Kontext die letzte Generation entstanden ist und agiert hat. Einmal ist inzwischen gesichert, dass wir die 1,5-Grad-Grenze am Überschreiten sind. Die 1,5-Grad-Schwelle ist auch das, woran sich beispielsweise das historische Pariser Klimaabkommen orientiert hat. Aber es ist höchst unwahrscheinlich, dass wir diese Grenze noch einhalten werden. Manche Wissenschaftler gehen davon aus, dass wir sie bereits überschritten haben. Zumindest dieses Jahr haben wir im Durchschnitt bereits diese Grenze überschritten. Was bedeutet das konkret? Konkret bedeutet das, dass wir auf eine Destabilisierung der globalen Erderwärmung, des globalen Klimas zulaufen. Das bedeutet Kipppunkte. Klimakipppunkte, für die, denen das vielleicht nichts sagt, sind so in etwa wie Dominosteine. Wenn die einmal angestoßen wurden, dann kann man sich auch noch sehr, sehr wünschen, dass es doch nicht passiert, aber in dem Fall ist es zu spät. Das bedeutet, wenn gewisse Kipppunkte erreicht sind, wird sich die globale Erderwärmung, das Klima immer weiter wie in einer Abwärtsspirale destabilisieren. Und da würde auch kein menschliches Eingreifen mehr helfen, selbst wenn wir dann in diesem Moment absolut alle Emissionen von Treibhausgasen stoppen, wird es in diesem Moment zu spät sein. Und erste Kipppunkte werden bereits erreicht bis 2030, was bedeutet, dass die Destabilisierung des Klimas, sagen wir mal, sehr, sehr wahrscheinlich ist. Und das macht natürlich keine Hoffnung. Denn das Ganze bedeutet auch, dass wir mit aktuellen Schätzungen, also es gibt verschiedene Szenarien, die von verschiedenen politischen Handlungsweisen ausgehen. Aber das Ganze bedeutet, dass wir auf einem aktuellen wahrscheinlichen Szenario auf eine Erderwärmung von mindestens 2,9 Grad Celsius im Vergleich zu vor der industriellen Revolution im Jahr 2100 ja, hinauslaufen werden, essentiell. Was bedeutet das Ganze? Das Ganze bedeutet tödliche Hitzewellen, tödlicher als es sie jetzt schon gibt. Aktuell gibt es bereits schon mehrere 10.000 Hitzetote allein in Europa jährlich. Das Ganze werden dann auf Zahlen von Hunderttausende jährlich allein in Europa ansteigen. Es wird Essensknappheit geben. Auch hier in Deutschland werden zwangsweise gewisse Produkte nicht mehr verfügbar sein. Es wird eine Wasserknappheit geben. Auch wir werden anfangen müssen, Wasser zu sparen. Ja, die Brunnen in der Stadt werden vermutlich versiegen. Es wird Dürren geben. Es wird Hungersnöte. Die sind unausweichlich. Bei 3 Grad ist davon auszugehen, dass ungefähr ein Drittel der Erdoberfläche unbewohnbar wird. Und mit unbewohnbar meine ich tatsächlich Sahara-ähnliche Zustände. Was natürlich zu massiven ja, Wellen von Flucht und Migration führen wird. Und es ist davon auszugehen, dass Millionen Menschen und schlussendlich auch Milliarden Menschen an den Folgen der Klimakatastrophe sterben werden. Das Ganze klingt auf jeden Fall sehr düster und das ist es auch. Ich würde es gerne beschönigen, aber das ist tatsächlich der aktuelle Stand der Wissenschaft. Und ich dachte mir, dass es sehr wichtig ist, es einfach nochmal zu benennen, weil, wie gesagt, wir haben vielleicht einfach andere Wissensstände. Und das ist auch der Kontext, innerhalb dessen sich die letzte Generation vor etwa 3,5 Jahren gegründet hat und gesagt hat, protestieren ist schön gut, aber es reicht nicht, denn damit haben wir bisher nicht genug erreicht. Wir brauchen einen massiven Wandel unserer Lebensweise. Ansonsten laufen wir auf einen Kollaps, auf eine Krise zu. So sieht aktuell ungefähr mein Nachrichtenfeed aus. Ich weiß nicht, wie viel Sie sich mit Nachrichten beschäftigen oder wie viel ihr euch mit Nachrichten beschäftigt. Vor allem auch klimabezogene Nachrichten. Aber so wird Ihr Handy und Ihre Tagesschau-Nachrichten auch in Zukunft aussehen. Und es wird nicht besser, es wird eher tendenziell schlechter. Das ist also der Kontext. So. Was macht man als Klimagerechtigkeitsbewegung oder eher als Menschen, denen Klimagerechtigkeit wichtig ist, die diese große Katastrophe verhindern wollen, in dieser Situation? Was kann man tun? Was ist denn überhaupt effektiv? Um erstmal ein Bild der letzten Generation zu vermitteln, denn ich weiß nicht, was Sie über die letzte Generation wissen, was Sie gehört haben, aber ich kann mir vorstellen, dass viele uns vermutlich hauptsächlich als die Klimakleber kennen, als diejenigen, die Straßenblockaden durchgeführt haben oder vielleicht auch Flughäfen blockiert haben, will ich einfach nochmal ein großes abgerundetes Bild der letzten Generation geben, denn die Bewegung ist sehr, sehr vielfältig. Sie hat sich einerseits an Symbolprotesten versucht, darunter zähle ich zum Beispiel das Besprühen des Brandenburger Tors mit Warnfarbe oder das ja, Eingießen von Brunnen mit Erdöl, einfach um Symbole herzustellen. Dann gab es Störproteste an spezifischen Orten der Ungerechtigkeit. Was meine ich damit? Ich meine damit solche Orte, an denen ja, an denen Unternehmen, an denen Branchen aktiv sind mit Aktivitäten, die massiv zur Destabilisierung unseres Klimas beitragen. Darunter zählen beispielsweise Proteste auf den Rollbahnen von Flughäfen oder auch das Blockieren von Ölhäfen. Es gab natürlich Proteste auf der Straße, darunter zählen unsere nicht angemeldeten Protestmärsche, die auch Störproteste waren, oder, und die sind Ihnen vermutlich allen bekannt, die Proteste oder Blockaden auf der Straße sowie auf den Autobahnen. Gleichzeitig gab es in der letzten Generation auch sehr viel Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit, Pressekonferenzen, Pressearbeit, Vernetzung mit der Wissenschaft, Pflege, anderen Klimagerechtigkeitsbewegungen und so weiter. Insgesamt kann man also sagen, die letzte Generation hatte ein sehr, sehr großes Repertoire an Strategien und hat sehr, sehr viel versucht. Es ist aber natürlich interessant, sich zu überlegen, was die zugrunde liegende Vision, die zugrunde liegende Strategie bei all diesen Aktionen war. Und das erklärt uns die Theorie der Veränderung. Die Theorie der Veränderung ist sozusagen eine Vision oder eine Vorstellung dessen, der letzten Generation, wie die aktuelle Lage aussieht und mit welchen Strategien man effektiv Veränderung bewirken kann. Diese Theorie der Veränderung der letzten Generation basiert ganz stark auf Bewegungsforschung. Das heißt, all die Vorlesungen, die sie bereits schon mitnehmen durften, darüber, wie Bewegungen funktionieren, was sie effektiv macht, was sie hindert, was Fehler sind, die manche Bewegungen vielleicht begehen, die es schwieriger machen, erfolgreich zu sein. All dieses Wissen, all diese Forschung ist in die Theorie der Veränderung geflossen. Die Gründungsmitglieder der letzten Generation haben sich sehr stark daran orientiert, was wir bereits wissen. Die Ziele der Aktion der letzten Generation kann man gestaffelt ganz grob gesagt ungefähr so betrachten. Das ist einmal ganz kurzfristig die Erregung von Aufmerksamkeit und das Wachrütteln, das Stören der Menschen in einem Alltag, den es so lange nicht mehr geben wird und der ja sehr viele Emotionen verursacht, einfach um die Menschen wachzurütteln. Zweitens geht es darum, eine kritische Masse an Unterstützung zu erreichen. Die Theorie besagt, dass eine gewisse und eine recht geringe Prozentzahl der Bevölkerung eine Bewegung unterstützen muss, um ihre Erfolgschancen drastisch zu erhöhen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber Fridays for Future beispielsweise wurde in seinen Anfängen in den Medien auch noch sehr, sehr stark diffamiert. Ich war ja selbst Teil der Bewegung und ich habe mir eigentlich die ganze Zeit angehört, dass wir Schulschwänzer seien und ungehorsame Kinder. Irgendwann wurde aber diese kritische Masse an Unterstützung erreicht und plötzlich war der Ton in den Medien zu Hause ganz anders. Und wir waren nicht mehr die Schulschwänzer, sondern plötzlich wollte jede Partei, jede Organisation sich irgendwie an das For-Future-Movement anbiedern. Dieser Wandel, dieser soziale Wandel wollte die letzte Generation auch erreichen. Und drittens, und das ist so das übergeordnete Ziel der Aktion der letzten Generation, wollte die letzte Generation die Kosten des Nichtstuns erhöhen und die Politik zum Handeln zwingen. Die Idee dahinter war, wenn die letzte Generation es schafft, Berlin lahmzulegen und die Bevölkerung zum Aufruhr bringt, würden diese sich wiederum an die Politik wenden und sagen, gebt doch einfach den Forderungen nach, handelt, dann werden auch die Blockaden aufhören. Das war die Idee dahinter, die Politik zum Handeln zu zwingen. Die letzte Generation hatte auch sehr kleine, sehr, also relativ leicht umsetzbare Forderungen, wie zum Beispiel das Einführen des Tempolimits oder das Einführen des 9-Euro-Tickets. Und der Gedanke war, wenn die Forderungen klein sind, erhöht sich somit auch die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Druck ausreicht, um die Politik zum Handeln zu bewegen. Dabei gab es vielfältige Ansatzpunkte. Ich habe das gerade schon ganz grob erwähnt. Es gab ein Strategieteam, das regelmäßig an der Strategie gefeilt hat und sich überlegt hat, was können wir tun, was können wir besser tun. Die letzte Generation hat sich sehr viel um Framing, um pa Kampagnen bemüht, Pressearbeit. Es gab Vernetzung mit sehr, sehr vielen Säulen der Gesellschaft, mit der Polizei, mit Kirchen, der Klimagerechtigkeitsbewegung, Bürgermeistern, Pflege, Handwerk. Also wir haben wirklich unsere Fühler überall hin ausgestreckt, kann man so sagen. Jetzt ist natürlich die interessante Frage, was für eine Rolle hat dabei Gewaltfreiheit gespielt? Gewaltfreiheit war einer der großen zentralen Werte der letzten Generation. Unter anderem waren das auch Entschlossenheit, Selbstreflexion, Transparenz, regenerative Kultur und andere. Aber die letzte Generation, sowie auch die zwei Tochterorganisationen, die jetzt daraus entstanden sind, haben sich immer Gewaltfreiheit ganz groß auf die Fahne geschrieben. Jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, wie sieht Gewaltfreiheit aus? Ist es denn überhaupt gewaltfrei, wenn man sich auf die Straße klebt und Menschen am Weiterkommen hindert? Ich würde diese Frage tatsächlich gar nicht so groß aufziehen, weil ich vermute, dass ich mich ohnehin gerade hier in Gesellschaft befinde, die bereit ist zu akzeptieren, dass Gewaltfreiheit primär bedeutet, Menschen keinen physischen und keinen seelischen Schaden hinzuzufügen. Ob dann auch Schaden an der Straße als Gewalt gesehen wird, ich glaube, ja, die Frage müssten wir jetzt nicht unbedingt breittreten, aber ich bin natürlich sehr offen dafür, im Nachhinein nochmal darüber zu sprechen. Aber wie gesagt, das größte Ziel war immer, Menschen direkt keinen Schaden zuzufügen. Deshalb war die letzte Generation sowohl in Tat gewaltfrei als auch in Wort. Wir haben uns immer sehr, sehr stark um gewaltfreie Kommunikation bemüht. Und das war eine der, ja, das war der Konsens, mit dem wir unseren Protest durchgeführt haben. Die letzte Generation war gewaltfrei aus zwei Gründen. Einmal aus Prinzip, aus ideologischer, persönlicher Überzeugung und auch aus strategischen Gründen. Die Menschen, die ich in der letzten Generation kennengelernt habe, sind unglaublich friedliebend, wirklich herzensgute, friedliche Menschen. Und ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass ein Großteil von ihnen auch aus Prinzip gewaltfrei ist. Das heißt, sie sind der Meinung, dass Kämpfe für Gerechtigkeit prinzipiell ohne Gewalt stattfinden sollten. Gleichzeitig gibt es viele, die Gewalt in manchen Situationen auch als legitim ansehen würden, aber die sich trotzdem aus strategischen Gründen hinter dem Wertekonsens der letzten Generation stellen oder gestellt haben und deshalb zu jeder Zeit, wenn sie für die letzte Generation unterwegs waren oder mit der letzten Generation, gewaltfrei gehandelt und gesprochen haben. Strategisch gesehen gibt es vor allem einen großen Grund für die Gewaltfreiheit, denn gewaltfreie Bewegungen sind, und das sagt uns die Forschung, das sagt uns das Wissen, was wir gelernt haben aus bisherigen Bewegungen für soziale Gerechtigkeit überall in der Welt, haben tendenziell größere Erfolgschancen. Einer der großen Gründe dafür ist, dass Gewaltfreiheit der Schlüssel für Vernetzung ist. Wenn man also wirklich anknüpfen möchte an die Breite der Gesellschaft, wenn man die Breite der Gesellschaft hinter sich vereinen möchte, dann geht es natürlich viel, viel einfacher, wenn man mit seinem Namen und seinem Gesicht für den Protest stehen kann, den man tut. Ansonsten ist natürlich jedes Vernetzungstreffen ein Hinterzimmertreffen, bei dem man seine Identität verschleiern muss. Ihr könnt euch vorstellen, dass es dort einfach nicht zu viel Begegnung kommen wird. Jetzt ist natürlich die Frage, wie hat das funktioniert mit dieser Anknüpfung? Was waren die Antworten auf die Gewaltfreiheit? Wie wurde darauf reagiert? Und ich habe hier ein ganz amüsantes Bild mitgebracht, wie ich persönlich finde. Und zwar war das einer unserer Traktorenproteste. Diese Proteste kamen als Antwort oder wurden organisiert als Antwort auf die Bauernproteste, die in Berlin stattgefunden haben. Sicher erinnert ihr euch daran. Die Bauernproteste bestanden ja aus zahlreichen Traktoren, die in Berlin aufgefahren sind. Das waren teilweise auch oder großenteils auch unangemeldete Versammlungen. Das hat den Verkehr lahmgelegt. Es wurde ja Mist auf die Straßen gekippt. Also es war auf jeden Fall ein sehr störender Protest. Gleichzeitig blieb die Polizei friedlich. Es gab keine Verhaftungen, es gab keine Anzeigen. Niemand wurde dafür ins Gefängnis gesteckt. Während das Resultat meines persönlichen Aktivismus dieser Ordner von Polizeipost und Gerichtsunterlagen ist, da sind einige gelbe Briefe dabei, die ich noch heute ja, in meinem Briefkasten finde. Wir werden von AutofahrerInnen oder wir ja, wurden von AutofahrerInnen sehr gewaltsam angegangen. Die Polizei hat uns mit Schmerzgriffen von der Straße gezogen. Wir wurden angezeigt. Es sind Menschen, sehr viele Menschen vor Gericht gelandet oder sogar auch schon im Gefängnis und mussten Tausende, Abertausende Euro Strafe zahlen. Das heißt, man sieht, es wird mit zweierlei Maß gemessen. Es ist tatsächlich sehr, sehr spannend, wie auf die letzte Generation spezifisch reagiert wird. Und warum das genau bei der letzten Generation so anders ist, darauf komme ich auch gleich noch. Ja, wie sah diese Reaktion überhaupt aus? Weil erstmal auf der Straße, das ist vermutlich vielen von Ihnen bekannt, wie auch gerade beschrieben, ist uns sehr viel Gewalt begegnet. Wir haben auf jeden Fall auch sehr viel Unterstützung erfahren. Wir hatten auch gute Gespräche. Das hat uns sicher auch nicht zuletzt unsere Gewaltfreiheit ermöglicht. Wir haben mit den BeamtInnen gesprochen, die uns in Gewahrsam genommen haben. Wir haben mit PassantInnen gesprochen, teilweise auch mit AutofahrerInnen. Aber ja, leider hat unsere Gewaltfreiheit, unsere Gelassenheit die PolizistInnen und die AutofahrerInnen teilweise erst recht provoziert. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Die Presse wiederum hat nicht zu dem Maße aufgenommen und verbreitet, dass wir gewaltfrei sind, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Tatsächlich wurde in der Presse eher darüber diskutiert, ob das, was wir tun, vielleicht Terrorismus ist oder nicht. Ja, es wurden tatsächlich massive Kampagnen gegen uns gefahren und hier wurde eher nicht widergespiegelt, dass wir versuchen, gewaltfrei zu sein, dass wir für Gerechtigkeit einstehen. Die Polizei wiederum, das habe ich gerade schon gemerkt, angemerkt, hatte ja gemischte Reaktionen darauf. Insgesamt kann man aber sagen, dass sie sehr froh waren, dass wir gewaltfrei sind. Der Alltag als Polizist kann zweifelsohne auch sehr anstrengend sein. Und das Wissen, dass wir gewaltfrei begegnen, dass wir friedlich bleiben und dass wir das Ganze mit einer Strategie, mit einer Vision tun, hat den PolizistInnen auf der Straße, aber tatsächlich auch eher PolizistInnen in den Führungsriegen sehr viel Gelassenheit in dem Umgang mit uns gegeben. Zuletzt in der Politik, das ist eine komplizierte Beziehung, sage ich mal. Wir wurden als verfassungsfeindlich und kriminell dargestellt. Manche von Ihnen sind sich vielleicht bewusst, dass eine Staatsanwaltschaft jetzt sogar Ermittlungen aufgenommen hat gegen die letzte Generation mit dem Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Dadurch, dass wir so stark in die Ecke von Terroristen und Kriminellen abgeschoben wurden, waren wir natürlich ein heißes Eisen für jegliche Politiker. Selbst wenn wir in manchen politischen Ecken in ja, Gesprächen unter vier Augen sehr viel Unterstützung erfahren haben, war es dann auch einfach für viele, also für die politische Karriere vieler zu riskant, sich öffentlich zu uns zu äußern. Es gab Politiker, die parteipolitisch nicht so gebunden waren, wie beispielsweise Bürgermeister, die sehr viel offener waren in ihrem Support für uns. Aber insgesamt kann man sagen, dass es für uns sehr, sehr schwer war, an der Politik anzuecken. Während man heute vielleicht Parteifahnen auf Fridays for Future Demos sieht, wird man sowas vermutlich nicht hinter einer Straßenblockade sehen. Und jetzt kommen wir zu einer ganz, ganz interessanten Frage, nämlich die letzte Generation und die Kirche. Wie war diese Beziehung? Wie hat die Kirche auf die letzte Generation reagiert? Und mit Kirche, das benutze ich einfach als ein Überbegriff für Gemeinden und Kirchen. Wir haben uns in sehr viele verschiedenen Glaubensgemeinschaften gewendet, waren da sehr ökumenisch unterwegs. Am Ende haben wir die meiste Unterstützung von evangelischen Gemeinden erhalten, vor allem in Berlin und auch einige katholische Kirchengemeinden, die sich ja mit uns solidarisiert oder sogar direkt unterstützt haben. Genau, aber mit Kirche meine ich eher so den Großbegriff von Religionsgemeinschaften und Institutionen in Deutschland. Die Ausgangslage, muss man sagen, waren erstmal Berührungsängste. Die enge Verbindung der letzten Generation als progressive Bewegung und Klimagerechtigkeitsbewegung mit der Kirche ist zumindest in der aktuellen Zeit eher eine Ausnahme. Warum ist das so? Ich führe das darauf zurück, dass Kirche natürlich sehr viel mit Hierarchien und Autorität funktioniert, was etwas ist, was linke Bewegungen und Kreise eher tendenziell ablehnen. Dann ist natürlich leider auch nicht zu vernachlässigen, dass es sehr viele Missbrauchsfälle und auch geistigen Missbrauch in verschiedenen Kirchen gibt, was natürlich die Kirche auch sehr entfernt von progressiven Bewegungen, die Strukturen aufbrechen möchten, die solche Geschehnisse hervorbringen. Und zuletzt muss natürlich auch gesagt werden, dass einige Glaubensgemeinschaften frauenfeindliche oder queerfeindlich homophobe Werte vertreten, was sie natürlich auch eher unbeliebt macht in solchen Bewegungen und Gruppen, die sich eher für progressive Werte einsetzen. Gleichzeitig, und hier kann ich auch aus persönlicher Erfahrung sprechen, ist Kirche natürlich nicht nur eine Institution, sondern sie ist auch die Menschen, die in ihr sind, die sie bewegen. Ich persönlich bin sehr religiös aufgewachsen. Ich bin in einer baptistischen Freikirche aufgewachsen und war da, bis ich ungefähr 18 war, auch sehr, sehr aktiv. habe mich dort sehr engagiert in der Jugend, auch in der Kinderarbeit. Und ich kann aus dieser Zeit, ich habe sehr viel Erfahrung aus dieser Zeit mitgenommen, leider auch einige ja, Traumata und nicht so schöne Erfahrungen, aber natürlich auch das Wissen, dass Kirche auch Menschen bedeutet und dass die Kirche sehr viele Menschen beherbergt, die versuchen, es besser zu machen und die ja eine Antriebskraft sind für die Kirche, besser zu werden, offener zu werden. Und das ist nicht zu vernachlässigen. Außerdem gibt es ja auch sehr viele gemeinsame Werte zwischen einer Bewegung wie der letzten Generation und der Kirche. Ja? Da sei Gewaltfreiheit ganz vorne angestellt, ja. Dann die Wahrung der Schöpfung oder was säkulare Bewegungen vielleicht einfach als die Wahrung der Umwelt bezeichnen würden. Und zuletzt gibt es natürlich Beispiele von zivilen Ungehorsam in der Bibel. Ich meine, sicher erinnern wir uns alle an das Beispiel Jesu, der die Tische der Händler in dem Tempel umgeworfen hat. Das heißt, es gibt auf jeden Fall eine gemeinsame Basis, ein gemeinsames Verständnis, auf dem man arbeiten kann. Außerdem ist natürlich von einer rein strategischen Sicht nicht zu vernachlässigen, dass die Kirche, und damit meine ich einfach religiöse Institutionen in Deutschland und vor allem Kirchenoberhäupter, also die Sprachrohre der Kirchengemeinden und Kirchengemeinschaften, ein sehr großes gesellschaftliches Gewicht haben im Diskurs, sei das, wenn es ums Klima geht, ja, oder um andere gesellschaftliche Themen. Und die Kirche als so wichtige Säule der Gesellschaft ist natürlich eine Gruppe, die man, wenn man erfolgreich sein möchte und wenn man einen Großteil der Gesellschaft hinter sich bringen will, natürlich nicht vernachlässigen sollte. Das Ganze hat zu einer sehr vielfältigen Zusammenarbeit geführt. Ich würde wirklich sagen, dass die Unterstützung der Kirchen für die letzte Generation von unschätzbarem Wert waren. Es gab das Angebot für Gefängnisseelsorge. Wir hatten die Möglichkeit, in Kirchen regelmäßig Vorträge zu halten oder unsere Treffen abzuhalten. Hier sehen Sie ein wunderschönes Bild einer der Gemeinden in Berlin, die uns regelmäßig beherbergt hat. Wir konnten Pressekonferenzen abhalten. Und ein weiteres ganz wunderschönes Beispiel, das war Dezember 2022, wo der bayerische Landesbischof uns an einen Tisch gebracht hat, zusammen mit Bayerns Innenminister. Das geschah zu einer Zeit, wo die letzte Generation sich mit ihren Protesten auf Bayern konzentriert hat. Und das Ziel war, dass die Politik gemeinsam mit uns an einen Tisch gebracht und in einen gewaltfreien, ja, Dialog eingeführt wird. Natürlich wurden leider Dutzende Aktivisten in diesem Dezember auch über Weihnachten hinweg ins Gefängnis gesperrt, im sogenannten Präventivgewahrsam. Aber das tut natürlich der Geste keinen Abbruch. Das war also massive Unterstützung, die wir erleben dürfen. Und ich habe auch von mehreren Ecken gehört, in meinem Umkreis, dass ihnen das sehr viel Respekt und Wertschätzung für die Kirche als solches, aber vor allem natürlich für die Kirchengemeinden wiedergegeben hat, die uns unterstützt haben. Wobei ich natürlich anmerken will, und das können wir auch gerne später noch diskutieren, dass die Unterstützung nicht einstimmig war. Es gab natürlich auch Gemeinden, die sich von uns distanziert haben oder sogar Menschen, die aus Gemeinden ausgetreten sind, weil Pfarrer entschieden haben, uns zu unterstützen. Also ganz ohne Kontroverse geht es nicht, wenn die letzte Generation im Spiel ist. So. Die letzte Generation gibt es nicht mehr. Warum nicht? Was ist passiert? Was sind die neuen Anfänge? 2024 im Dezember hat die letzte Generation es verkündet. Wir teilen uns auf, wir geben uns einen neuen Namen. Das ist einmal die neue Generation und einmal das Widerstandskollektiv. Ich würde ganz kurz überspringen, aber wir können sehr gerne später darauf eingehen, was die beiden Gruppen jeweils ausmacht und was ihr Ziel, was ihre Pläne sind. Ich würde mich gerade eher mit der Frage des großen Warum beschäftigen. Warum hat die letzte Generation aufgehört? Warum existiert sie nicht mehr in dieser Form? Es muss leider gesagt werden, dass die Kosten für unseren zivilen Ungehorsam, unseren zivilen Widerstand in manchen Aspekten gleich blieben, in anderen sogar gestiegen sind, während der Erfolg gleichzeitig abgenommen hat. Es gab sehr vielfältige Proteste, aber sie haben einfach nicht mehr die Aufmerksamkeit generiert, die sie zu einem anderen Zeitpunkt generiert haben. Und wir haben auch einfach mit sehr viel Zurückweisung, Abweisung und Hass umgehen müssen. Und die Kosten von ja, finanzielle Kosten, emotionale Kosten waren noch immer massiv. Also zahlreiche Mitglieder der letzten Generation stehen und werden für die kommenden Jahre regelmäßig vor Gericht stehen und auch ins Gefängnis gehen müssen für ihren Aktivismus. Außerdem wurde der soziale Wandel, von dem ich gesprochen habe, der Punkt, an dem die Stimme der Bevölkerung kippt und man sich hinter die letzte Generation stellt, sowie die politischen Forderungen nicht erreicht. Sie wurden nicht umgesetzt. Die letzte Generation hat mit ihrer Strategie des Erhöhens des Drucks leider nicht erreichen können, was sie sich vorgenommen hat zu erreichen. Jetzt ist natürlich die große, große Frage, war die Strategie fehlerhaft? War die Strategie gut, aber fehlerhaft umgesetzt? Oder gab es einfach einige Grundannahmen der Kampagne, die so nicht gestimmt haben und die dazu geführt haben, dass sie so nie hätte erfolgreich werden können? Ich persönlich bin Anhängerin der letzten Hypothese und werde auch jetzt darauf eingehen. Aber ich möchte auch hier nochmal erwähnen, dass es ja verschiedene Meinungen in der letzten Generation gibt. Ich habe Freundinnen, die zum Beispiel sagen, ja, wir hatten zu viele Forderungen oder zu oft wechselnde Forderungen. Wir hätten früher mit Straßenblockaden aufhören sollen. Es gab zu viele zwischenmenschliche Probleme. All das sind sicher auch Faktoren, das will ich nicht negieren. Und es gibt auf jeden Fall die Meinung, dass wenn man gewisse Entscheidungen anders getroffen hätte, der Ausgang auch anders gewesen wäre. Und das will ich auch auf jeden Fall auch gar nicht verneinen. Wie gesagt, bin ich persönlich der Meinung oder bin ja durch langes Überlegen, durch viele Gespräche, durch Analyse und Lesen zu dem Schluss gekommen, dass es einige Grundannahmen gab in der Strategie der letzten Generation, die so nicht stimmen. Einen Moment, ich muss eine Wasserpause machen. So, danke für die Geduld. Und die möchte ich mit Ihnen besprechen, weil diese Analyse mich zu einem Perspektivwechsel geführt hat, der mir sehr viel interessantes Wissen an die Hand gegeben hat, wenn ich die Klimadebatte heute betrachte. Und dieser Perspektivwechsel ist, dass wir die Klimadebatte als emotionalen Konflikt betrachten sollten. Ich habe dieses Kapitel genannt oder auch das große Warum. Was meine ich damit? Wir haben die Klimakrise, die steht eigentlich außer Frage. Wir wissen, was die Fakten sind. Wir stehen vor dem möglichen Kollaps der menschlichen Zivilisation und trotzdem passiert nichts. Mit nichts meine ich, dass nicht genug passiert, um diese Katastrophe zu verhindern. Das Wenige, was passiert, ist nicht genug. Warum? Warum diese Diskrepanz? Warum führt dieses Wissen nicht auch dazu, dass wir endlich handeln? Und ich bin der Meinung, dass wir diese Frage verstehen, wenn wir beginnen, die Klimadebatte als emotionalen Konflikt zu betrachten. Das erkläre ich jetzt selbstverständlich, aber als Grundlage möchte ich auch hier wieder ja, ein paar Fakten auf den Tisch legen, über die wir uns auch alle einig sein dürften. Und zwar vor, ja, zuallererst, dass westliche Gesellschaften einen Widerspruch leben. Wir haben einen Anspruch auf Ethik. Wir diskutieren in unseren politischen, gesellschaftlichen Debatten darüber, wie wir Politik menschlicher, ethischer gestalten können, wie wir die Lebensstandards und Lebenssituationen von Menschen verbessern können. Wir sehen uns insgesamt als Gesellschaft, die nach dem Guten strebt. die moralische Entscheidung treffen möchte, die es manchmal vielleicht nicht so schafft, da ist Verbesserungspotenzial, aber insgesamt haben wir einen Anspruch darauf, dass unsere Rechte gewahrt werden, dass die Verfassung gewahrt wird. Wir haben einen Anspruch auf Ethik, kurz gesagt. Gleichzeitig, und das ist der Widerspruch, basiert unsere Gesellschaft, unsere gesamte Gesellschaft auf Vorgängen und Strukturen, die jeglicher Ethik entbehren. Was meine ich damit? Ein Beispiel. Wenn das Fleisch auf dem Teller liegt, dann liegt es nur dort, weil es zuvor sehr viel Leid und Tod gegeben hat. Wenn wir unsere Handys, unsere Technologie benutzen, dann können wir die nur benutzen, weil wir damit einen aktuellen Genozid im Kongo finanzieren. Der Reichtum, den wir in unserer Gesellschaft haben, haben wir nur, weil es woanders Armut gibt. Der Reichtum ist hier auch nicht besonders gerecht verteilt. Das schiebe ich aber mal kurz zur Seite, weil relativ gesehen leben wir in einer reichen Gesellschaft, aber in der leben wir nur, weil wir den anderen ihren Reichtum weggenommen haben. Das ist der Widerspruch, in dem westliche, industrialisierte, entwickelte Nationen, wie auch immer ihr die nennen möchtet, leben. Denn einerseits, wie gesagt, wir möchten ethisch handeln, andererseits ist unsere gesamte Gesellschaft aufgebaut auf unethischen Prozessen und Vorgängen und Organisationen. Stefan Lessenig hat das sehr, sehr treffend formuliert. Er hat ein Buch rausgebracht, das sich nennt Neben uns die Sintflut, die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis. Und das Stichwort Externalisierung ist ein sehr, sehr wichtiges, denn mit Externalisierung ist gemeint, dass diese Kosten, also zum Beispiel das Leid und das Tod des Tieres oder das Leid und der Tod der Menschen im Kongo und so weiter und so fort, die externalisieren wir. Bedeutet, wir schieben sie so weit von uns, wie wir nur können. Am besten ans andere Ende der Welt, im schlimmsten Fall in die andere, ärmere Nachbarschaft. Das ist diese Externalisierung, von der wir sprechen. Und diese Externalisierung führt dazu, dass wir uns zu einer Verdrängungsgesellschaft entwickeln. Was genau ist damit gemeint und wie kommen wir dahin? Das erkläre ich jetzt. Das Ganze entspringt dem Prozess, dass der Staat zuerst Klimagerechtigkeit verspricht. Er unterzeichnet das Pariser Klimaschutzabkommen. Er verankert das Recht zukünftiger Generationen auf eine lebbare Zukunft in der Verfassung. Er verspricht kurzum Klimagerechtigkeit. Gleichzeitig setzt Klimagerechtigkeit einen massiven Wandel voraus. Einen massiven Wandel. Und dieser Wandel ist nur dadurch möglich, wenn wir die Externalisierung anerkennen und aufbrechen. Das heißt, wenn wir aufhören, die Kosten unserer Lebensweise zu externalisieren und auch gewisse wirtschaftliche Entscheidungen treffen, indem wir sagen, wenn die Kosten für andere Menschen untragbar sind, dann kaufe ich das eben nicht, dann produziere ich das eben nicht, dann unterstütze ich das oder finanziere das als Staat eben nicht. Und dafür muss man natürlich erstmal anerkennen, dass das der Status ist oder der Prozess ist, den wir gerade leben. Das wird nicht getan. Dementsprechend wird das Versprechen nicht eingehalten. Die Klimakrise, nimmt weiter ihren Lauf. Die Erderwärmung steigt. Darauf reagieren die Menschen natürlich mit verständlicher Wut und Empörung. Die Regierung wird wieder auf ihr Versprechen hingewiesen, mit Protesten, mit Blockaden, mit sehr vielfältigen Aktionen. Die Reaktion darauf ist natürlich, dass sich unser Klimakanzler wieder vor die Kamera stellt und verspricht, doch, doch, wir machen das, wir kriegen das hin. Aber um das wirklich hinzukriegen, müsste man ja wieder die Externalisierung anerkennen und aufbrechen. Und das tut man nicht und dementsprechend wird das Versprechen nicht eingehalten. Und so geht der Zyklus immer weiter. Und der Zyklus wird angetrieben durch diesen einen Schritt, nämlich, dass wir als Staat, als Gesellschaft, als Wirtschaft und so weiter ganz global betrachtet, aber auch als Individuen Schwierigkeiten damit haben, anzuerkennen, dass wir mit diesen externalisierten und externalisierenden Prozessen leben. Der emotionale, soziale, politische Preis dieser Aufarbeitung und Veränderung ist enorm. Der ist enorm. Als Politiker schießt man sich natürlich ins Aus, wenn man sich hinstellt und sagt, so wie wir bisher agiert haben, das war nicht okay und das müssen wir ändern. Einen Fehler zu ändern oder ein fehlerhaftes Verhalten zu korrigieren, setzt nämlich voraus, dass man Fehler zugibt. Und das ist enorm, enorm schwierig. Die Kosten der Verdrängung sind natürlich geringer. Ich bitte euch einfach mal vorzustellen, ihr habt einen Fehler gemacht oder sicher kennt ihr auch Menschen in eurem Umfeld, denen es schwerfällt, Fehler einzugestehen. Wenn man euch oder diese Menschen konfrontiert mit einem Fehler, dann ist die erste Reaktion natürlich erstmal eine Abwehrreaktion, eine Verdrängungsreaktion. Erstmal, die Reaktion ist erstmal zu sagen, das stimmt nicht, das war ich nicht und so weiter. Verdrängen, ja. Und je größer der Fehler, desto schwieriger dieser Prozess. Ihr habt sicher kein Problem anzuerkennen, dass ihr beim Einkaufen die Gurken vergessen habt. Aber wenn jemand sich mit euch hinsetzt und euch sagt, ihr habt mich, du hast mich sehr, sehr stark verletzt, dann hat man da erstmal zu kauen. Und das ist ein emotionaler Prozess, der hier geschehen muss. Man muss verletzlich werden. Man muss sich konfrontieren mit der eigenen Scham, den eigenen Schuldgefühlen. Viel billiger ist natürlich die Verdrängung. Viel billiger ist es, in diesem Fall Klimademonstranten von der Straße zu treten oder sogar einzusperren. Viel billiger ist es, in der Springerpresse diese Klimademonstranten als Terroristen zu diffamieren. Ja, natürlich kostet das den Staat finanziell etwas, aber wenn man so fährt, muss man zumindest nicht die gesamte Basis und das gesamte Weltbild und das gesamte Funktionieren der Gesellschaft in Frage stellen. Insofern, die Kosten der Verdrängung sind viel geringer. Deshalb folgt auf mehr Druck auch nicht mehr Rationalität, sondern mehr Verdrängung. Die These ist, dass selbst wenn jetzt plötzlich 5 Millionen Menschen für Fridays for Future auf die Straße gehen würden, würden wir noch immer nicht genug tun, um den Klimakollaps zu verändern. Denn um wirklich genug zu tun, um diese Prozesse aufzubrechen, diese Externalisierung, diese brutale Ausbeutung des globalen Südens, mit der wir den Klimawandel essentiell verursachen, ist der Preis einfach zu hoch. Man müsste sich einen Fehler eingestehen. Es gibt ein super Zitat, das das zusammenfasst von Tadjo Müller, der Klimajournalist, dem ich diese wunderbare Theorie der Verdrängung und Externalisierung auch entnommen habe. Und das würde ich euch einfach kurz vorlesen. Ich versuche auch auf die Zeit zu schauen. Ich würde so weit gehen, dass die teils gewalttätigen, oft irrationalen und fast immer wohlstandsverwahrlosten Reaktionen auf die ziemlich gechillten Autobahnblockaden. Also ganz kurz, hier geht es nicht nur um die Menschen auf der Autobahn selbst, sondern es geht hier auch um die Stammtischgespräche, um die Diskussionen im Fernsehen, ja. Also diese Reaktionen sind Indizien dafür, dass wir uns auf eine immer irrationalere Klimadebatte zubewegen, weil wir auf die steigende Menge an Klimainformationen nicht im rationalen Modus der Verantwortungsübernahme reagieren können, im Sinne von, was passiert? Wie sind wir daran beteiligt? Was können wir tun, um dies zu ändern? Lasst es uns tun, sondern bloß mit den äußerst irrationalen Affekten der Angst, der Schuld und vor allem der Scham. Und Angst, Schuld und Scham sind Gefühle, die eine massive Energie freisetzen können. Und das zu verstehen, hat für mich auch erklärt, weshalb die Reaktionen auf meine Proteste auf der Straße nicht freundlich waren, auch nicht kritisch waren, auch keine Diskussionen waren, sondern es waren Schmerzgriffe und Gewalt. Die Reaktionen auf diese Proteste sahen so aus, weil sie getrieben waren von Angst und Schuld und Scham. Deshalb hilft es, und das hat mir wirklich einen Perspektivwechsel gegeben, die Klimadebatte nicht zu sehen als Streit zwischen zwei rationalen Akteuren, sondern zwischen einer Gesellschaft oder ich sage einer Gruppe von Menschen, die erkannt hat, dass wir uns gerade im Begriff befinden, die Lebensgrundlagen unserer Zivilisation zu zerstören und dem Staat, der Polizei, der Gesellschaft als beschämtes, angsterfülltes Subjekt diese Scham und Angst verdrängen wollen. Die Strategie der letzten Generation fällt mit diesem Hintergrundwissen oder in dieser Annahme natürlich zu kurz. Ich erinnere nochmal, es war das Aufmerksamkeit erregen, das Unterstützung erreichen, die Kosten des Nichtstuns erhöhen, zum Handeln zwingen. Denn all diese Strategien oder Ziele haben ja zur Annahme, dass wir es mit einem Subjekt zu tun haben, das sich wachrütteln lässt und das sich auch zum Handeln zwingen lässt, weil die Kosten des Nichtstuns so erhöht werden können durch Straßenblockaden, dass tatsächlich gehandelt wird. Aber die Kosten des Akzeptierens, des Anerkennens der Externalisierungsgesellschaft sind so groß, dass dies nicht passieren wird. Die Verdrängung ist immer noch viel, viel günstiger und fasst viel mehr in das Weltbild, auf Basis dessen wir aktuell agieren. So, und jetzt, was stellen wir an mit diesem großen Problem? Ich komme damit auch schon zum Ende. Ich habe die Uhrzeit im Blick. Es gibt verschiedene Visionen als Antwort auf diese Realität, die auch ja in verschiedenem Maße anerkennen, dass die Externalisierungsgesellschaft einfach verhindern wird, dass wir zu einer sozial-ökologischen Transformation kommen. Aber egal, welche Organisationen aktiv werden, am Ende werden sie immer diejenigen sein, die den Finger in die Wunde legen. Sie werden immer auf diesen Widerspruch hinweisen. Deshalb muss dieser Widerspruch früher oder später und am besten früher als später anerkannt und aufgearbeitet werden. Tadjo Müller nennt es selbst gesellschaftliche Trauerarbeit. Denn das Realisieren, dass man große Fehler begangen hat, dass man anderen Leid zufügt und dass man schon jetzt die Zukunft seiner Kinder irreparabel geschädigt hat, das löst Trauer aus. Das löst massive Trauer aus. Und diesen Prozess müssen wir erstmal durchmachen. Das wird erstmal Wut hervorrufen. Das wird Weigerung hervorrufen, Frustration. Aber am Ende ist es ein Prozess, den wir durchführen müssen. Als Individuum für uns selbst, um damit umgehen zu können mit dieser Perspektive, aber auch als Gruppen, als Gemeinschaften und am Ende auch als Gesellschaft. Ich finde persönlich, dass die Kirche hier eine ganz besondere Rolle spielen kann, weil die Kirche beinahe ein Monopol hat, würde ich sagen, als Ort, wo man über Gefühle, die Zukunft, über Hoffnung, über Trauer sprechen kann. Es gibt nicht viele Orte in der Gesellschaft, wo man so offen über Spiritualität und Hoffnung, Trauer und so weiter sprechen kann. Deshalb hat die Kirche hier meinetwegen also meiner Meinung nach eine ganz, ganz besondere Rolle oder sehr viel Potenzial. Und gleichzeitig, wir kommen nicht drum herum, müssen wir uns auf den Klimakollaps vorbereiten. Ich sag's, wie es ist. Unsere Kinder werden keine Korallenriffe mehr erleben. Sie werden mit sehr viel weniger Wasser klarkommen müssen. Sie werden damit klarkommen müssen, dass sie in den Supermarkt gehen und gewisse Produkte plötzlich nicht mehr vorhanden sind. Und da spreche ich nur von unseren Kindern hier in Deutschland. Andere wird es noch viel schlimmer erwischen. Und ein Staat, der nicht anerkennt, was er für eine Rolle spielt in dieser Katastrophe, wird auch nicht genug tun, um seine Bürgerinnen vor dieser Katastrophe zu schützen. Deshalb ist es wichtig anzuerkennen, dass dieser Kollaps aktuell stattfindet und schlimmer wird und dass wir uns als Gemeinschaften darauf vorbereiten und lernen, wie wir einander unterstützen können, in Hitzewellen, bei Wasserknappheit, bei Essensknappheit, wenn mehr Menschen kommen und geflüchtet, und flüchten. Das sind einige der Perspektiven, die sich so ergeben. Aber ich bin auch sehr, sehr gespannt, was ihr für Ideen habt und inwiefern ihr mit dieser Analyse mitgeht, die mir zumindest sehr die Augen geöffnet hat darüber, warum uns so viel Gewalt auf der Straße begegnet ist, weil es die Kraft der Verdrängung, der Angst und der Scham ist, die uns auf der Straße begegnet ist. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und ja, hier mit einem ganz amüsanten Plakat, wie ich fand, dass wir als Erinnerung dazu, dass wir aufhören müssen, so brav zu sein. Ich dachte mir, das findet hier vielleicht Anklang. Und damit bin ich zum Ende gekommen. Vielen lieben Dank und ich bin gespannt, was ihr für Fragen und Gedanken habt.